Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es. Schönen guten Tag. Erkennen Sie diese Melodie? Das ist das typische Musikthema der Peanuts, dieser extrem sympathischen Loser aus einer amerikanischen Vorstadt, die uns über Jahrzehnte gelehrt haben, wie man in Würde scheitert. Ihr Schöpfer, der Comiczeichner Charles M. Schulz, wurde vor über 100 Jahren geboren. Höchste Zeit für eine große Hommage an ihn und seine Peanuts natürlich. Herzlich willkommen im Kompressor. Im Osten Deutschlands gibt es immer häufiger Kampfsport-Events, die eindeutig mit der rechten Szene zusammenhängen. Gestern zum Beispiel fand unter dem martialischen Titel Ostdeutschland kämpft eine Kampfsportveranstaltung in der Diskothek Sachs bei Leipzig statt. Und schon die Werbeplakate ließen wenig Zweifel am Spirit dieser Veranstaltung. Muskelpakete mit tätowierter SS-Parole Ruhm und Ehre waren da zu sehen und andere eindeutig rechte Erkennungszeichen. Wer bei so einer Veranstaltung für oder gegen was kämpft und wen das anzieht, das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin, der Reporterin Antonie Rietschel von der Leipziger Volkszeitung. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Frau Rietschel, eine sogenannte Fight Night mit dem sprechenden Namen Ostdeutschland kämpft. Das hört sich auf den ersten Blick schon mal sehr gruselig an, aber an wen richten sich solche Events?
Genau, also ich glaube, was man erstmal unterscheiden muss, ist, dass diese Veranstaltung ein bisschen abweicht von dem, was man ganz klassisch als rein rechtsextreme Veranstaltung sieht. Also es ist eine Veranstaltung, die erstmal doch auch ein bisschen kommerziell wirkt. Sie hat halt Sponsoren, die auch erstmal ein bisschen harmlos wirken. Also da ist ein Table Dance Bar dabei und ein Fugenleger. Also das muss man vielleicht schon mal kurz ein bisschen abgrenzen. Aber gleichzeitig ist, wenn man sich eben das Plakat anguckt, klar, dass da Neonazis dabei sind, die auch schon aufgefallen sind in der Vergangenheit durch Gewalttaten, also eben auf der Straße. Und das richtet sich an eine sehr diffizile Zielgruppe, die aber auch viel miteinander zu tun hat. Also eigentlich ist es so ein bisschen ein Netzwerktreffen gewesen von so also von Kampfsportlern, von Rechtsextremen, aber auch von Security-Bereich und von Hooligans. Und da sind die Übergänge größtenteils fließend. Also das ist so die Hauptzielgruppe gewesen. Ich bezweifle auch, dass da jetzt jemand dabei war, der jetzt einfach sagt, okay, ich möchte mir jetzt einfach mal eine klassische Kampfsportveranstaltung angucken. Und was, glaube ich, ein Thema ist, worüber wir vielleicht später nochmal sprechen, ist, dass da ja auch Leute ihre Kinder mitgebracht haben. Also Jugendliche, die selber kämpfen, also MMA machen, also Mixed Martial Art oder Thai-Boxen, die da eben auch mitgekommen sind und eben dann natürlich über den Sport selber und über ihre Eltern da reinkommen, aber dann eben bei solchen Veranstaltungen in den Kontakt kommen.
Ja, mir ist noch nicht so ganz klar. Also wir haben jetzt gehört, Fugenleger, Table Dance Bar, Kampfsport, was genau passiert da? Wie muss man sich das vorstellen, was an so einem Abend wie gestern passiert?
Also wenn man sich jetzt mal so Videos aus der Vergangenheit anguckt, dann wirkt das erstmal tatsächlich wie so eine ganz klassische Kampfsportveranstaltung, ein großes Event mit Feuerwerk und es gibt Kampfrichter und es gibt einen Arzt. Die Veranstalter sagen ja eben auch, es ist reiner Sport, also es geht nur um den Sport, es geht überhaupt nicht um die Ideologie, es ist egal, wer da kämpft. Aber am Ende ist es natürlich so, dass Rechtsextreme dann da antreten, klassisch im Ring, natürlich irgendwie im verschiedenen Bereichen, also Mixed Martial Arts oder Thai-Boxen und sich dann prügeln. Und da geht es aber eben nicht nur um den Kampfsport an sich, der ja erstmal eine Sportart ist, sondern es geht natürlich auch ganz klar um ein gewisses Männerbild zu transportieren. Also eben dieses, man sieht es ja auf den Postern, eben die Männer, die einen Kampfschrei dann eben zeigen, mit nackten Oberkörper, die eben die Männlichkeit, ne, der starke Mann. Und dann geht es natürlich auch um diese Ideologie, Ostdeutschland kämpft. Das ist ja eine Art von Identität, ne, dass man halt Ostdeutschland verteidigen muss. Die Frage ist halt gegen wen, aber das ist natürlich eine ganz starke Frage schon in den letzten Jahren gewesen, auch in der rechtsextremen Szene, dass man sich über diese ostdeutsche Herkunft stark definiert und sie eben dieses Ostdeutschland verteidigen muss, im Zweifel halt eben auch mit Gewalt.
Wie wichtig ist Kampfsport grundsätzlich in der rechten Szene? Also wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren entwickelt?
Also es hat zugenommen in den vergangenen Jahren. Es ist ja einfach so, dass die Sicherheitsbehörden schon länger feststellen, dass die Gewaltbereitschaft innerhalb der rechtsextremen Szene zunimmt. Und da spielt Kampfsport natürlich eine wichtige Rolle. Es gibt mittlerweile Studios, die ganz klar darauf ausgerichtet sind, dass dort Rechtsextreme ausschließlich trainieren und auch entsprechende Fight Nights organisieren. Und es hat natürlich einen ideologischen Hintergrund, weil Rechtsextreme natürlich zum Durchsetzung ihrer Ziele durchaus Gewalt anwenden wollen. Und die wird eben dann trainiert und die wird auch auf die Straße getragen. Also zwei der Kämpfer, die ursprünglich angemeldet waren für diese Veranstaltung aus Deutschland kämpft, waren 2016 dabei, als hier eben in Connewitz es einen Überfall gab von 250 Neonazis, die eben Scheiben eingeschlagen haben und versucht haben, Übergriffe zu begehen. Und deswegen spielt dann eben eine Rolle, dass es eben nicht nur im Studio bleibt, eben draußen auch auf der Straße geübt wird und dass man ja immer wieder hofft, auch in der Vergangenheit eine Art Systemsturz ja herbeizubringen. Und der wird ja aus Sicht von Neonazis eben nur in Form von Gewalt möglich. Also die trainieren praktisch für diesen Straßenkampf am Ende. Beziehungsweise im Studio eignen sie sich die entsprechenden Skills dafür an, die sie dann auf der Straße auch im Kampf gegen Gegendemonstranten zum Beispiel auch anwenden. Also auch da gibt es Fälle.
Und wer organisiert dann solche Events wie diese Fight Nights?
Also es gibt eben unterschiedliche Veranstaltungen. Es gibt die ganz klassischen rechtsextremen Veranstaltungen, die ganz eindeutig von Neonazis organisiert werden. Da haben wir zum Beispiel den Kampf der Nibelungen oder des T-Wats, die ein bisschen konspirativer wirken als das, was jetzt bei Ostdeutschland kämpft passiert. Das ist organisiert von einer Person, die aus dem Security-Bereich stammt. Der Security-Bereich ist ja durchaus auch bekannt dafür, dass dort eben auch rekrutiert wird aus der rechtsextremen Kampfsportszene, eben das entsprechende Personal. Und von der Person wird das organisiert und entsprechend kommen halt eben aus diesem Bereich auch andere Wegbegleiter der vergangenen Jahre eben auch aus dem Security-Bereich. Es gab schon Fälle auch in Leipzig, dass natürlich auch Rechtsextreme dann wiederum Veranstaltungen abgesichert haben. Also das ist so ein Netzwerk, was sich da eigentlich trifft. Also eben Hooligan-Szene, Security, rechtsextreme Kampfsportler, die dann am Ende da zusammenkommen unter dem Deckmantel, das ist ja alles nur Sport.
In Westdeutschland wird Kampfsport ja durchaus auch immer beliebter, aber da scheint er interessanterweise viel stärker migrantisch geprägt, oder?
Ja, also ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass Kampfsport natürlich grundsätzlich erstmal eine Sportart ist, ne? Und Sie haben recht, das ist in Westdeutschland jetzt viel migrantischer geprägt. Im Osten gibt es das auch. Also es gibt natürlich auch Migranten, die hier im Kampfsportbereich aktiv sind. In der Vergangenheit gab es auch wieder Fälle, dass halt auch bei Ostdeutschland Kämpf durchaus eben auch Kämpfer angetreten sind, die jetzt eher aus dem migrantischen Bereich kommen. Aber es ist nun mal so, dass so eine Veranstaltung wie Ostdeutschland kämpft, also ich habe es ja vorhin gesagt, ganz klar dominiert ist davon diesem Narrativ, man muss Ostdeutschland schützen. Und dann ist halt die Frage, vor wem? Und dann sieht man auf dem Plakat halt vorrangig diese weißen, muskelbepackten eben Männer und die halt dann ganz klar so die als sich Verteidiger eben aufspielen. Und ich meine, ein Thema in Ostdeutschland ist natürlich einfach die Angst vor einer, wie gearteten auch immer, Überfremdung. Und dann ist es halt ein bisschen folgerichtig, dass es dann vor allem in diesem Bereich eine vor allem von weißen Männern ausgeübte Ideologie und Kampfsport ist.
Frau Rietsche, letzte Frage. Bei dieser Art Veranstaltung ist da durchaus auch ein Polizeiaufgebot zu beobachten oder anders gefragt, gibt es Ihrer Meinung nach einen Punkt, an dem Staat und Zivilgesellschaft gegen solche Veranstaltungen auch eingreifen müssten, etwas tun müssten?
Das ist immer ein bisschen schwer zu beantworten. Also diese Veranstaltungen sind Privatveranstaltungen. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, zum Beispiel in Ostritz, um mal ein Positivbeispiel zu nennen, wie Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden und Landesdirektion sehr gut zusammengearbeitet haben, um die Veranstalter dazu zu bringen, dass sie keine Veranstaltungen mehr planen wollen, weil sie einfach keinen Spaß mehr daran haben. Und ich glaube, was einfach viel wichtiger wäre an der Stelle, ist, dass halt der kommerzielle Kampfsport, wo halt zum Beispiel auch Rechtsextreme immer wieder als Kämpfer auftauchen, weil man eben sagt, es geht nicht um die Ideologie, oder auch Studios, die sich ganz gezielt eben hinstellen und sagen, wir möchten nichts mit diesen Ideologien zu tun haben und wir möchten solche Leute bei uns nicht kämpfend haben. Und ich meine, es gibt mittlerweile Projekte eben wie Vollkontakt von dem Experten Robert Klaus, der sich da ja auch auskennt. Und man kann sich da beraten lassen. Und man muss wegkommen von dieser Haltung, das ist nur Sport und es ist egal, ob da Rechtsextreme kämpfen.
Antonie Rietschel ist Reporterin bei der Leipziger Volkszeitung. Mit ihr haben wir über immer häufiger werdende Kampfsport-Events gesprochen, die mit der rechten Szene in Zusammenhang stehen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank.
Scheitern ist ihr täglich Brot und trotzdem lassen sich die Peanuts nie ganz entmutigen. Egal ob Einsamkeit, Liebeskummer oder schwierige Matheaufgaben, ob defekte Hundehütte oder Niederlage beim Baseball, Charlie Brown, Snoopy, Lucy und die anderen, die trotzen der Tragik im Alltag immer wieder aufs Neue. Ihr Schöpfer, der Comiczeichner Charles M. Schulz, wäre im November 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ist jetzt ein Jubiläumsband erschienen. Ein unfassbar dicker Wälzer, laut Verlag ein Best-of der weltberühmten Comicstrips. Über Wesen und Wirkung der Peanuts sprechen wir jetzt mit der preisgekrönten Leipziger Comiczeichnerin Anna Heifisch. Sie ist nämlich selbst bekennender Peanuts-Fan. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Können Sie noch rekonstruieren, wann das bei Ihnen mit der Peanuts-Begeisterung genau losgegangen ist?
Also jetzt datieren kann ich das zeitlich natürlich nicht, aber so als kleines Kind, also so als ich vielleicht gerade lesen gelernt habe, habe ich die Sachen aus der Stadtbibliothek ausgeliehen bekommen von meinen Eltern und fand das immer ganz, ganz herzzerreißend und dann natürlich irgendwie die Fernsehshows, die Shorts oder der große Kürbis und die Weihnachtsshow. Und ich habe dann so mit 11, erinnere ich mich, habe ich mit der Laubsäge von meinen Eltern mir so ein Snoopy und einen Woodstock und einen Charlie Brown ausgesägt und den angemalt.
Jetzt sind ja diese Zeichnungen eher simpel, also man kann die wirklich mit der Laubsäge sägen. Das liegt schon eher doch an dem Humor und an diesen liebenswerten Charakteren, dass die Peanuts so erfolgreich waren wahrscheinlich, oder? Also war es bei Ihnen wahrscheinlich doch so, oder?
Ja, das Schöne ist ja, dass das so eine kleine abgeschlossene Welt ist, dass man es mit irgendeinem Cast, also einem relativ übersichtlichen Cast von Kindern und also Hunden und kleinen Vögeln zu tun hat. Mhm. Und man da also an jeder Stelle auch so reinlesen kann.
Ja. Ja. Lassen Sie uns doch gerne noch mal so ein klein wenig durch dieses Personal durchwandern, wen es da alles so gibt. Also Charlie Brown ist ja doch sowas wie die Hauptfigur, häufig Zielscheibe des Spotts, gerade von der sperrigen Lucy, die ihm ja regelmäßig, nachdem sie ihn dann niedergemacht hat, gegen schmales Geld, aber auch wieder psychologische Beratung anbietet. Und dieser Charlie Brown, der ist ja einer, tja, der wirklich ja stoisch die Widrigkeiten der Welt erträgt. Wie würden Sie ihn beschreiben? Was macht diesen guten alten Charlie Brown für Sie aus?
Naja, ich würde ihn vielleicht als melancholischen Pechvogel bezeichnen. Also das Schöne an ihm ist einfach, dass er auch wirklich nie aufgibt. Ich meine, es gibt so diese wiederkehrenden Motive, dass er immer versucht, seinen Drachen steigen zu lassen und das nie funktioniert. Dieser den Football wegzukicken, das klappt nicht. Sein Baseballteam verliert die ganze Zeit. Und irgendwie ist er so ein bisschen so ein Verlierer, aber der auch immer wieder von vorne anfängt. Und irgendwie auf irgendeine Art und Weise ist er so ein universelles Kind vielleicht. Also vielleicht ist das der Charme. Und ich weiß irgendwie, dass also aus einigen Strips, dass seine größte Angst ist es ja, langweilig zu sein oder vielleicht gewöhnlich. Mhm. Und auf irgendeine Art ist er das ja, aber trotzdem irgendwie so eigensinnig.
Ja, dann gibt es auf jeden Fall noch Linus. Das ist ja so eine Art kleiner Hobbyphilosoph mit seiner Schmusedecke. Das fand ich so schön, dass die im englischen Original wirklich Security Blanket heißt. Es gibt Schröder, der hingebungsvoll auf einem Klavier Beethoven spielt, auf dem die Tasten eigentlich nur aufgemalt sind. Dann eben den Beagle Snoopy natürlich, der sich nur schriftlich äußern kann oder per Gesten, per Tanz und seinen Kumpel, den Vogel Woodstock. Ja, noch ganz, ganz viele andere, auch Nebenfiguren gibt es. Haben Sie sowas wie eine Lieblingsfigur?
Also Linus ist ganz weit vorne, auch einfach grafisch mit seinem kleinen zerbeulten Kopf und diesem wirren Haar. Den finde ich einfach immer absolut entzückend. Und ich glaube, mein absoluter Liebling ist wahrscheinlich Spike. Snoopy ist ein bisschen dümmlicher, älterer Bruder, der in der Wüste wohnt. Und der ist so ein ganz dünner Hund mit so einem kleinen Schnauzi.
Und der hat nur einen Kumpel, nämlich so einen Kaktus.
Ne? Ja, und so einen Stein. Also der ist relativ anspruchslos und dadurch recht zufrieden. Irgendwie ist das ein schöner Charakter.
Können Sie sich noch so an ein, zwei Strips erinnern, die Ihnen so richtig präsent geblieben sind? Haben Sie Lust, uns noch mal so ein oder zwei nachzuerzählen?
Ja, fürs Radio, das ist jetzt gar nicht so einfach, aber ich habe immer so einen in Erinnerung, der war auch lange in meinem Telefon, der Hintergrund, Da sitzt Snoopy, der Hund, neben einem Baumstamm. Also es ist wirklich so ganz reduziert gezeichnet. Und es passiert vielleicht so 3 Panel nichts und dann kommt so ein Blatt, so ein Herbstblatt so ganz langsam runter. Und das Einzige, was dann passiert, dass Snoopy in so einer Denkblase sich denkt so, hallo Blatt. Und das war's. Und das ist irgendwie, fasst das so dieses beginnenden Herbst irgendwie die Melancholie so gut zusammen. Mhm. Und also, ja.
Jetzt soll der Peanuts-Erfinder Charles M. Schulz ja ein sehr bescheidener, auch wahrscheinlich eher introvertierter Mensch gewesen sein. Lesen Sie das eigentlich auch aus seinen Comicstrips heraus?
Ja, also ich denke, dass man merkt, dass es also auf jeden Fall ein ziemlich anständiger Mensch gewesen ist. Also der so auf jeden Fall ein gutes Gespür hatte, ein empathischer Mann muss es gewesen sein. Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn ja nie getroffen, wie sein innerer Zustand war. Aber er hatte ein recht geordnetes Leben, eine Familie. Also war natürlich dann auch extremst wohlhabend. Also ich glaube, der hatte viel Ruhe, um diese Sachen zu entwickeln. Und konnte, glaube ich, seine Erinnerungen und Fantasien da wahnsinnig gut nachhängen.
Jetzt sind seine Geschichten weltweit ja unglaublich beliebt gewesen und sind es noch. Also im Jahr 2000 ist Charles M. Schulz gestorben. 18.000 Strips soll er gezeichnet haben, glaube ich, ne? Mhm. Was glauben Sie, was ist es, was ihn so beliebt gemacht hat? Also diese Geschichten rühren ja wirklich weltweit alle Menschen. Was genau ist es, was uns da so kriegt?
Tja, ich denke, dass das wirklich dass die Welt vielleicht unter einer Lupe ist. Also eigentlich die fast nur im Kinderzimmer spielt oder auf Spielplätzen oder auf Schulhöfen. Dass das so ein Mikrokosmos ist, vielleicht von allen vielleicht wirklich universellen Problemen, die uns betreffen. Also so Einsamkeit, Liebeskummer, Melancholie, Scheitern, Erfolg. Also ich glaube, er schafft es alle menschlichen Regungen wahnsinnig empathisch in diese Kinder zu packen.
Mhm. Anna Halfisch, welche Rolle spielen eigentlich die Peanuts und Charles M. Schulz für Sie ganz persönlich, vielleicht auch für Ihre Kunst?
Also ich glaube schon eine große, weil ich mir das relativ oft anschaue, wenn ich im Atelier bin und vielleicht mal so ein bisschen eine Pause habe oder so, dass ich dann immer mal ein Peanuts-Band rausziehe und mir das anschaue, weil mich das erstens wahnsinnig beruhigt und zweitens finde ich es einfach schön, wie man irgendwie mit so wenig im Prinzip, also wenigen sehr schönen und guten Strichen, so viel erzählen kann. Mhm. Und ich meine, so die Stripform, das ist jetzt, ich selbst mache das ja nicht, aber ich halte das schon für die Königsdisziplin. Also so eine ganze Geschichte, eine ganze Welt eigentlich auf 4 Panels zu erzählen, also 4 kleinen Kästchen.
Und es war ja wohl wirklich so, dass er das täglich geleistet hat. Also es gibt so ein schönes Zitat von ihm, da sagt er, die meisten Menschen werden es nicht verstehen können, dass jemand das Gefühl hat, als Comiczeichner geboren zu sein. Aber bei mir war das so. Soweit meine Erinnerungen zurückreichen, habe ich immer einen täglichen Strip zeichnen wollen. Ist das in dieser Hinsicht möglicherweise dann auch doch sowas wie ein Idol für Sie, Anna Halfisch?
Na, absolut. Also ich meine, das ist wirklich absolut einzigartig, würde ich sagen. Also wirklich über 5 Jahrzehnte, 18.000 Strips und in teilweise über 400 Tageszeitungen gleichzeitig zu erscheinen und auch also dieses Pensum überhaupt zu schaffen, erstens und zweitens auch wirklich nur das zu zeichnen. Er hat ja, also hier und da gab es kleine Seitengeschichten oder Mini-Dinge, die er woanders auch gezeichnet hat, aber es war schon so, dass er eigentlich nur die Peanuts gezeichnet hat. Und vor allen Dingen auch ohne Assistenten. Das ist, also für mich ist das eigentlich unvorstellbar, das so durchzuhalten.
Anlässlich des 100. Geburtstages Ihres Schöpfers Charles M. Schulz haben wir mit der Leipziger Comiczeichnerin Anna Halfisch über die Peanuts gesprochen. Und im Carlsen Verlag ist jetzt auch eben der große Prachtband veröffentlicht worden. Der heißt Und Charles M. Schulz schuf die Peanuts. Über 3 Kilo schwer ist dieser Wälzer, Kostenpunkt 79 Euro. Anna Halfisch, ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das Lesen der anderen.
Heute mit der neuesten Ausgabe des Dummy-Magazins. Seit bald 20 Jahren gibt es das vierteljährlich erscheinende Gesellschaftsmagazin jetzt schon. Jede Ausgabe kümmert sich monothematisch um ein Thema und da gab es schon grandiose Ausgaben, etwa zu Themen wie Kindheit, Scheiße, Dummheit oder Krach. Die neue Ausgabe, die behandelt in Text und Bild Aspekte zum Stichwort privat. Oliver Gers ist Mitgründer und Herausgeber von Dummy und jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wie legen Sie eigentlich jeweils das große Oberthema für Ihre Ausgaben fest und wie kamen Sie diesmal aufs Private?
Also wir machen das relativ kurzfristig. Zum einen, weil wir selber Spaß dran haben wollen und dann immer schauen, wonach ist uns eigentlich im Moment, wozu haben wir Lust, Themen zu sammeln. Und zum anderen haben wir unser Öhrchen auch immer so ein bisschen an der Gesellschaft. Was umtreibt die Leute? Was sind Diskussionen oder Begrifflichkeiten, mit denen die Leute gerade zu tun haben? Und das Private erschien uns doch als eine Kategorie, die zumindest von manchen Menschen im Augenblick ein Thema ist. Also man sieht auf der einen Seite, dass die Leute viel Privates ausstellen in den sozialen Medien. Das ist technologisch getrieben. Auf Insta oder sonst wo zeigen sie unheimlich viel von ihrem privaten Bereich. Und auf der anderen Seite hat das Private auch eine neue Qualität erreicht. Ich erinnere nur an die Work-Life-Balance. Die Leute wollen im Privaten zufrieden sein, kümmern sich viel um das Private. Das Arbeitsleben rückt so ein bisschen zurück. Und deswegen erschien uns das irgendwie als ein Thema, was gerade in seiner Widersprüchlichkeit doch sehr interessant sein kann, das journalistisch zu beackern.
Diese neue Dummy-Ausgabe ist wie üblich extrem vielschichtig im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie nehmen uns sogar mit in die Tiefen des Körpers, genauer gesagt in die Windungen des Darms. Es gibt sehr lustige Annäherungen, aber auch sehr bedrückende, das eindrucksvolle Porträt einer Anwältin zum Beispiel, die Frauen gegen gewalttätige Männer verteidigt. Eine Geschichte führt uns in den Wilden Osten und trägt den schönen Titel Heute ein Häuptling. Und dazu eine Fotostrecke mit alten und jungen Ossis im vollen Karl-May-Habit mit rot bemalten Körpern. Wohin geht die Reise da genau?
Also zunächst mal Karl-May-Habit, das würden die sich verbieten, weil Karl-May ist für diese sogenannten Indianisten, die also in ihrer Freizeit sich der Kultur der sogenannten Indianer widmen, ist das der Gott sei bei uns. Also Karl-May ist ein Scharlatan und verwässert das Ganze. Ja. Das zeigt aber auch, mit welcher Ernsthaftigkeit dieser Mummenschanz da betrieben wurde in der DDR. Da gab es also Leute, die haben ihre Flucht aus der Diktatur quasi so organisiert, dass sie sich in Reservaten und in Gruppen zusammengeschlossen haben und einfach, ich sag's mal ganz salopp, Indianer gespielt haben. Mhm. Das darf man sich aber nicht so vorstellen wie bei uns, diese Winnetou-Seligkeit und Karl-May-Seligkeit, sondern die haben das mit einer Akribie betrieben. Also die haben indianische Dialekte gelernt, die haben die Hemden selber genäht. Klar, in der DDR gab's natürlich nicht alles zu kaufen wie bei uns. Und die haben sich praktisch da ihre eigene Welt geschaffen und wurden auch von der Stasi entsprechend beäugt. Also, dass da irgendjemand sich einen Freiraum schafft und sich da eine eigene Welt innerhalb des Staates schafft, das war natürlich nicht gern gesehen. Deswegen wurden die unterwandert. Und eine lustige Anekdote, denen wurde zum Beispiel von Leuten, die sich da reingemogelt hatten, vorgeschlagen, warum sie nicht viel lieber russische Felljäger imitieren würden. Das wäre doch viel systemkonformer.
Aber Sie sprechen in der Vergangenheitsform. Es gibt diese Clubs nach wie vor, oder?
Die Clubs gibt es nach wie vor. Die haben sich über die Wende gerettet. Einige sind abgesprungen, weil die gesehen haben, das Leben der wahren American Natives in den USA ist bei Weitem nicht so romantisch und so schön, wie sie sich das irgendwie ausgemalt haben. Und deswegen haben viele irgendwie so ein bisschen dieses Hobby aus den Augen verloren. Andererseits gibt es immer noch Tausende, die zur sogenannten Indian Week meistens ist es in Mecklenburg-Vorpommern findet die statt. Da treffen sich Tausende Indianisten und frönen diesem Hobby. Heute werden sie nicht mehr von der Stasi argwöhnisch beäugt, sondern heute sind es halt Menschen, die ihnen kulturelle Aneignung vorwerfen, Cultural Appropriation, weil sie sich halt wie American Natives anziehen. Und deswegen ziehen sie sich natürlich ein bisschen zurück. Sie wollen keine Journalisten bei ihren Festivals haben, weil sie da doch in die Kritik geraten sind. Gleichzeitig laden sie immer wieder American Natives auch aus den USA ein, um da im Gespräch zu bleiben, die dann wiederum oft attestieren, dass das doch niemanden so wirklich diskreditiert und ihr Treiben eigentlich einen gewissen Segen bekommt. Ich selbst muss sagen, wenn man sieht, mit welcher Akribie die dieses Hobby betreiben und mit welcher Werbe und Leidenschaft sie sich in diese Kultur stürzen, ist dieser Vorwurf der kulturellen Aneignung auch ein bisschen kurz gegriffen.
Und ich war ehrlich gesagt auch ganz beeindruckt, ob der jungen Leute, die da ja scheinbar auch wirklich mitmachen, also ein Nachwuchsproblem scheint es nicht zu geben, ne?
Ja, das ist verrückt. Vielleicht trifft das gerade auch so ein bisschen auf dieses Thema Selbstfindung und Spiritualität. Das hat man ja im Augenblick in der Gesellschaft, dass viele Leute auch so ein bisschen sich spirituelleren Methoden zuwenden. Und da passt natürlich diese indianische Kultur wunderbar rein. Wenn die da in ihrer Schwitzhütte sitzen und meditieren, dann ist das ja durchaus etwas, was vielleicht den einen oder anderen als Alternative zum Ayahuasca-Workshop vorkommt.
Wie schwierig das Leben sein kann, wenn es kaum Raum fürs Private gibt, das wird überdeutlich an der Reportage aus einem Berliner Heim für Geflüchtete. Und da lernen wir unter anderem die 14-jährige Omnia kennen. Wer ist dieses Mädchen? Wie müssen wir uns ihre Wohnsituation vorstellen?
Also das ist die Tochter einer Geflüchteten, die da mit ihrer Familie in einem Zimmer wohnt, was gerade mal 12 Quadratmeter hat. Also zu viert wohnt die in diesem Zimmer. Und sie verbringt also die letzten 4 Jahre in dem Zimmer. Das heißt eigentlich ihre komplette Pubertät. Und das ist schon sehr tragisch. Also wenn man sieht, auf welchen Raum manche Leute ihr Privatleben verbringen müssen und überhaupt, wie viele Schwierigkeiten die Leute in einem Geflüchtetenheim haben, sich ein bisschen Privatheit zu organisieren. Und gleichzeitig haben diese Bilder, die diese Menschen im Geflüchtetenheim zeigen, ja was total Anrührendes. Also wie sie es dann doch trotzdem schaffen, sich etwas Wohnliches, etwas Privates zu erhalten. Das ist natürlich sehr einnehmend und macht einen selber demütig. Wenn man manchmal selber mit irgendetwas hadert, weil man vielleicht nicht zu kurz zu kommen glaubt, muss man sich nur diese Fotos anschauen und muss diesen Menschen wirklich großen Respekt zollen, wie die praktisch ohne zu murren die meisten so viele Jahre mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus in einem Flüchtlingsheim verbringen und sich da noch im kleinsten Winkel irgendeine Form von Wohnlichkeit und Behaglichkeit organisieren.
Nur zwei Beispiele haben wir jetzt nennen können aus diesem extrem lesenswerten Gesamtpaket. Das monothematische Gesellschaftsmagazin Dummy dreht sich diesmal ums Stichwort privat. Das Heft kostet 7 Euro. Oliver Gers ist Mitgründer und Herausgeber. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gern. Dankeschön.
Decolonized Glamour Talks, so heißt eine neue performative Talkreihe, die gestern Abend in Berlin ihr Lounge-Event gefeiert hat. Eingeladen ins Studio R vom Gorki-Theater in Berlin hat unter anderem die Schauspielerin und Initiatorin der Reihe Lara Sophie Milagro. Sie ist selbst schwarz und führt auch die 12 Talks mit ihren jeweiligen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen aus der deutschen Kunst- und Kulturszene. Mein Kollege Timur Göksche war gestern dabei. Hallo Timur.
Hallo.
Was ist denn überhaupt ein performatives Talk-Format?
Ja, also vor allem wird erstmal getalkt, es wird geredet und zwar hat die Lara Sophie Milagro das so beschrieben, dass es ein Heart-to-Heart, ein Real Talk ist über die Situation in der deutschen Kultur- und Kunstszene. Und im letzten Teil des Talks, also die Talks gehen alle so jeweils um die 30 Minuten, im letzten Teil des Talks, so die letzten 5 Minuten, wird tatsächlich performt. Also der Gast und Lara Sophie Milagro performen. Irgendeine Art von Kunst oder Performance legen sie dort und als Beispiele wurden gezeigt, ein Musical wurde aufgeführt oder eine Lesung veranstaltet oder eben auch ein Rap-Song quasi performt. Und dieser performative Teil des Talks ist laut eigener Aussage auch das absolute Alleinstellungsmerkmal dieser Talkreihe.
Jetzt war das ja aber so eine Art ja, Preview, also wenn ich dich richtig verstanden habe, so kleine Clips, die mal schon so eine Art Idee geben sollten. Was möchte dieses Talk-Format erreichen, bestenfalls?
Ja, Lara Sophie Milagro möchte auf jeden Fall mehr Spotlight und mehr Sichtbarkeit für diverse KünstlerInnen, die in der deutschen Kulturszene unterwegs sind, schaffen, weil ihrer Meinung nach ja erfahren sie einfach zu wenig Sichtbarkeit. Und sie möchte vor allen Dingen auch die Diversitätsdebatte nicht immer bei minus 100, so sagt sie halt selber, starten, sondern möchte weiterkommen. Nicht nur diskutieren, sondern auch mal machen. Denn sie findet sich selber halt auch immer in so einer Erklärschleife über so für sie Basics in Sachen Rassismus, Feminismus und wurde dementsprechend dann auch oft von anderen Medien zu diesen Basic-Fragen eben gefragt. Und ich habe sie gefragt, wie sie dann auf die Idee gekommen ist.
Es war schon länger meine Idee, anstatt immer wieder dasselbe zu erklären, was diese Diskurse betrifft, zusammenzukommen mit KollegInnen, also anderen KünstlerInnen, die mich inspirieren, die ich hoffentlich inspiriere und mich mit denen auszutauschen darüber und diese Diversitätsdebatten einfach weiterzudenken und vor allen Dingen auch uns zu feiern als KünstlerInnen und unsere Arbeit.
Ja, und der Feieraspekt kam gestern auf jeden Fall nicht zu kurz. Da kommen wir dann auch noch mal kurz aufs Glamour im Titel.
Yeah.
Glamorous war es auf jeden Fall und es wurde viel gelacht und es war ein sehr schönes Event.
Und wer sind da jetzt also diese Eingeladenen, diese 12 Personen, GesprächspartnerInnen, Gesprächspartner, kennt man die alle?
Ich kannte sie nicht alle, ich kannte ein paar Namen, aber der Fokus liegt auf jeden Fall bei Frauen, auf Menschen aus der Queer-Community, auf POCs, also Person of Color und auch Menschen mit Behinderungen. Und die 12 Leute konnten wir gestern in diesen Ausschnitten, die gezeigt wurden, ein bisschen kennenlernen. Und Lara Sophie Milagro hat gesagt, dass sie genau diese Leute aus diesen Bereichen einladen wollte, weil sie die Perspektiven so spannend findet. Denn ihrer Meinung nach sind diese Leute aus diesen Communities fast alle wegweisenden künstlerischen Impulse kamen von denen der letzten Jahrzehnte. Und deswegen wollte sie den Fokus halt auf diese Personen setzen. Und es sind aber nicht nur Gäste vor der Kamera oder auf der Bühne, sondern auch Leute, die hinter der Kamera wirken oder neben der Bühne. Und um ein paar Beispiele zu nennen, Jana Zöll ist eine, sie ist kleinwüchsig und auf den Rollstuhl angewiesen. Und sie hat in puncto Deutungshoheit in einem Filmausschnitt gesagt, dass sie nicht bemitleidet werden möchte, sondern zum Beispiel auch in ihren schauspielerischen Aktivitäten als erotisch gesehen werden möchte, was ich sehr beeindruckend fand. Die schwarze Hair- und Make-up-Künstlerin Rimsey Muye, die hat bei dem Punkt Vorbilder gesagt, dass sie sich früher sehr geschämt hatte, keine glatten Haare zu haben, wie alle ihre Freundinnen. Aber jetzt embraced, also umarmt sie quasi ihr krauses Haar und sagt, wenn ihre Mutter ihr jetzt die Braids flechtet, ist das für sie so ein Gefühl von Heimat und Wohlfühlen und Sicherheit. Ich fand, das waren sehr beeindruckende Beispiele. Der Schauspieler und Drehbuchautor Lukas von Horbatschewski war tatsächlich auch selber vor Ort und ihn habe ich mal gefragt, warum er da mitgemacht hat.
Für mich war es also erstmal ein Ausschlagkriterium, dass Lara Sophie Miguel das gemacht hat, weil sie für mich einfach eine ganz tolle Generation an KünstlerInnen repräsentiert, die uns in Deutschland voranbringen. Und wir gucken immer in die USA und das ist auch super wichtig, aber es ist auch super wichtig, dass wir hier in Deutschland uns weiterentwickeln. Und als ich das gesehen habe und dann mit den Themen, die bei den Glamour Talks angesprochen werden sollten, war ich so, das muss ich machen, die Opportunity kann ich mir nicht nehmen lassen und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Klingt sehr begeistert. Wie war denn dein Eindruck, Knirk? Würde das, also ist das ein Format, wo du denkst, Mensch, das könnte auch gerade so als Debattenformat gut funktionieren, was Neues darstellen?
Ja, als ich die Einladung gesehen habe, war ich erst ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber als ich dann vor Ort war und die Beispiele und die Ausschnitte auch gesehen habe und dann wirklich auch Lara Sophie Milagro nochmal drüber habe reden hören, bin ich tatsächlich überzeugt nach dem Abend. Denn ich finde, es ist eine sehr spannende und eine vielfältige Auswahl von GesprächspartnerInnen zustande gekommen. Und dort werden natürlich ernste Themen und wichtige Themen beschrieben, wie Rassismus, Diversität und Feminismus. Aber die werden nicht nur bitter ernst geführt, sondern da ist auch sehr viel Humor dabei und selbst viel Selbstironie. Dementsprechend wurde bei den Gesprächen viel gelacht, aber auch gestern vor Ort sehr, sehr viel gelacht. Und tatsächlich dieser performative Teil, mit dem konnte ich vorher auch nicht so richtig was anfangen, der ist tatsächlich super witzig und rundet die Gespräche tatsächlich sehr schön ab und setzt die beiden Protagonistinnen nochmal so ein anderes Licht und macht die jeweilige Folge auch irgendwie nochmal besonders. Die einzige Befürchtung habe ich tatsächlich, was die Reichweite angeht. Also ich befürchte, dass sie nicht die verdiente Reichweite bekommt, die Talk-Reihe, und dass sie halt nicht die Leute erreicht, die sie eigentlich erreichen sollte, sondern dass es halt nur relativ
Eulen nach Athen,
genau,
wenn man so will, ne?
So einer Bubble bleibt.
Die Colonized Glamour Talks, die 12 Folgen, die sind schon im Kasten, aber ab dem 9. Februar wird jede Woche eine Folge veröffentlicht, und zwar auf den Online-Kanälen vom Missy Magazin und auf nachtkritik.de sowie auf YouTube. Mein Kollege Timur Göksche war bei der Vorstellung der Reihe dabei. Ganz herzlichen Dank.